Wir werden heute weiter uns das Markus-Evangelium betrachten, Kapitel 15, ab Vers 16 bis 20. Und Andreas hat gesagt, es geht um die Kreuzigung Jesu, aber wir gehen nur an die Kreuzigung ran. Wir werden selbst die Kreuzigung dann nächstes Mal betrachten. Heute werden wir nur das Peinigung von Jesu betrachten, was vor der Kreuzigung passierte. Das werden wir uns anschauen. Ich hatte auf Arbeit auf mein Handy geguckt und da kam eine Nachricht. Es ist ein YouTube-Star in Moskau, auf Moskauer Straßen umgekommen. Stand auch Name, habe ich jetzt vergessen. Dann habe ich dann in Google seinen Namen eingegeben. Das war dann so ein YouTube-Star, der hat Videos gedreht, der dann mit schnellen Autos immer unterwegs war und die Polizei immer provoziert hat, wegen Verfolgung und sowas alles. Ja. Das war so ein provokanter, reicher Junge, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, knapp 30 Jahre alt, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, bei so einem Dreh ist er dann umgekommen, in einem Verkehrsunfall. Und dann habe ich Kommentare gelesen und die Menschen haben dann geschrieben, das, was er wollte, hat er erreicht. Die anderen haben geschrieben, ja, das hat er verdient. Und da hat man gesehen, das war gar kein Mitleid bei diesem Autounfall. Und wirklich, bei diesem Autounfall ist nur er umgekommen. In einem anderen Auto sind die Leute ausgestiegen, ist nichts passiert. War vielleicht ein sicheres oder besseres Auto, ein größeres, also SUV. Und er war mit einem Sportwagen unterwegs. Aber die Leute haben gesagt und geschrieben, er hat das verdient. Gar kein Mitleid. Er wollte es. Jetzt hat er das. Jetzt lag er tot auf der Straße. Und heute wollen wir uns einen Abschnitt anschauen. Und ich habe meine Predigt so benannt, das, was wir verdient haben. Und das wollen wir uns anschauen. Es geht in diesem Abschnitt über Jesus, Folterung von Jesu. Aber wir wollen das anschauen, wieso das alles mit ihm passiert. Wir lesen uns erstmal Kapitel 15 ab Vers 16. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Praetorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihn einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Ein ganz kurzes Abschnitt. Und ganz am Anfang lesen wir, wie dieser Abschnitt dann anfängt, oder ab Kapitel 16, da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Praetorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen. Ich habe meine Predigt dann in vier Punkten gegliedert. Diese Punkte habt ihr auch vor euch. Jesus wird verspottet und verhöhnt. Und wir lesen, er wird weggeführt und er bleibt ganz alleine. Davor haben wir gelesen, das waren auch, wo er dann beschuldigt wird, da waren auch Juden mit dabei, da waren Schriftgelehrten mit dabei, alle könnten zuhören. Und nach dieser Verhandlung dann sagt Pilatus, oder wird dann entschieden, er wird gekreuzigt. Und dann lesen wir, Jesus wird weggeführt. Jetzt ist er ganz allein. Ihm sieht keiner, der ist jetzt wirklich ganz alleine unter den Völkern, die ihm, unter den Soldaten. Und es ist nicht nur einer, wenn vielleicht können wir uns vorstellen, dass irgendein ein Verbrecher vor seinem Tod gefoltert wird oder gequält wird von einem oder zwei Männern irgendwo im Keller. Aber hier lesen wir, er wird weggeführt und Markus sagt, er wird in den Hof hineingeführt und das ist das Prätorium. Prätorium, das ist dann Bereich des Statthalters. Das ist sein Bereich und da kommt keiner mehr rein. Da könnten keine Juden rein, da könnten keine Schriftgelehrten rein, da könnten die Jünger könnten da auch nicht rein. Da ist kein Zutritt für den Fremden. Und da wird Jesus jetzt reingeführt. Und dann lesen wir, und sie, also diese Soldaten, die ihn dann da reingeführt haben, und die haben die ganze Schar zusammengerufen. Es waren nicht zwei, drei, vier Männer. Alle wirklich, die da waren, die wurden zusammengerufen. Und die kommen auch wirklich alle zusammen. Aber wie viele Männer waren es eigentlich? 20, 30 Mann, die dann über Jesus gespottet haben. Wenn wir uns noch erinnern können, wo Jesus festgenommen wurde, hat Stefan gesagt, es waren ungefähr 400 Mann. Ja? Dieser Schar oder Kohorte beinhaltet ungefähr 400 bis 600 Mann. Wir lesen in Apostelgeschichte 23, Vers 23, wo Paulus von Juden ergriffen wurde und die Römer stellen fest, dass Paulus eine römische Bürgerschaft hat, dann wurde er beschützt. Und da werden in Vers 23 lesen wir, es werden 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Landsleute geschickt, um ihn zu beschützen. Also 470 Mann, um nur einen Paulus zu beschützen. Eine Truppe. Es gibt verschiedene Übersetzungen, die neue Übersetzung, Hoffnung für alle. In Markus Evangelium steht auch nicht Schar, da steht eine Truppe. Die Truppe wurden zusammengerufen. Können wir uns vorstellen, alle Soldaten, die dann bei der Festnahme waren, die werden jetzt alle zusammengerufen und die gehen alle und machen sich lustig über Jesus. Nicht nur lustig, er wird wirklich vielleicht von jedem Einzelnen gequält. Er wird nicht nur angespuckt, er wird geschlagen. Und Jesus, er ist still und er nimmt das alles auf sich. Er weigert sich nicht. Vielleicht hat er auch schon gar keine Kraft nach der, wo er dann geschlagen wurde. Vielleicht hat er auch wirklich gar keine Kraft mehr. Aber er tut es freiwillig. Die Frage vielleicht, die dann bei uns aufkommen kann, warum? Warum tut Jesus sowas? Warum tun die Menschen eigentlich sowas an einen Menschen, der eigentlich unschuldig ist? Jesus hat alle Sünden auf sich genommen. Unsere, auch von diesen Soldaten, die dann ihn folterten. Alles hat er auf sich genommen. Und deswegen ist er auch bereit, für diese Sünde zu bezahlen. Was wir eigentlich getan haben, die wir tun werden, die Menschen, die vielleicht nach uns kommen, tun werden. Für alle diese Sünden hat Jesus auf sich genommen und er ist bereit, für diese Sünden alles zu ertragen. Dann lesen wir weiter, die Soldaten, die werden dann alle zusammengerufen. Die ganze Schar, alle, die da waren, kommen alle zusammen. Alle haben Lust, an diesen Jesus, an diesen König der Juden, sich lustig zu machen. Was machen diese Menschen? Die legen einen Purpurmantel um Jesus an, die flochten eine Dornenkrone. Und setzen diese Krone auf seinen Kopf. Wir können dann sagen, ja, das ist noch ein Zeichen, dass Jesus ein König war oder ist. Da habe ich auch erstmal gedacht, da habe ich auch immer so gedacht, das ist auch ein Zeichen. Das können wir auch so vielleicht nehmen, weil wir lesen ja, habe ich ja letztes Mal gesagt, wir lesen im Kapitel 15, fünfmal glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, dass viermal, dass er König der Juden ist, einmal König von Israel und einmal Gottes Sohn. Aber hier möchten wir vielleicht ein bisschen genauer betrachten, was will vielleicht uns Markus damit zeigen, dass es ein Purpurmantel auf Jesus gelegt wird, eine Dornenkrone? Ja, das zeigt auch darauf, dass er ein wahrer König ist und wird in der Zukunft über die Erde. Aber für Soldaten ist das erstens wahrscheinlich nur zum Spaß, weil er wurde beschuldigt als König der Juden. Und deswegen haben wir irgendeinen Mantel gefunden, vielleicht von einem Soldaten, einen Mantel gesucht. Das war bestimmt nicht der Mantel von Pilatus oder von irgendeinem König. Das war bestimmt ein Mantel von einem Soldat, der dann vielleicht diese Farbe hatte, diese königliche Farbe. Zu dieser Farbe kommen wir noch später. Da war ich auch erstmal, ja, wusste ich nicht, ich habe immer gedacht, das ist dann so ein, welche Farbe ist das eigentlich, Purpur? Hm? Stefan schon alles verraten. Ich habe auch immer gedacht, das ist immer rot, aber dazu kommen wir noch. Und die haben irgendwas, einen Mantel gefunden, vielleicht war dieser Mantel rot, ja, kommen wir noch dazu. Haben diesen Mantel Jesus umgelegt und machen sich über ihn lustig. Wer trägt diese Farbe? Na, wir haben mehrere Beispiele. Zum Beispiel in Daniel Kapitel 5, Vers 7. Das ist ja dieser Beispiel mit Balthasar, wo diese Hand rauskommt und schreibt auf der Wand. Und er wollte jetzt wissen, was das bedeutet. Und dann sagt er, derjenige, der es erklärt, dem werde ich einen purpurnen Mantel geben und er wird zum Dritten im Königreich. Das hat Daniel gemacht und es wird wirklich so, wie er gesagt hat. Und an diesem Tag stirbt er auch. Balthasar. Das lesen wir in Daniel Kapitel 5, Vers 7, also die ganze Geschichte 16 und Verse 29. Das ist ein Purpurmantel, kriegt dann Daniel. Also das zeigt schon eine höhere Position. Das kann nur König geben. Ja? Esther 8, Vers 15, da geht es um Mordechai und Haman. Und da sagt der König Achosferus zu Haman: Was soll ich dem besten Mann in meinem Königreich tun? Und er dachte an sich und sagt: Ah, einen purpurnen Mantel, einen weißen Pferd, und er sollte durch die Stadt durchgeführt werden. Und dann sagt er zu mir: Haman, und das machst du, genau das, was du gesagt hast, machst du mit Mordechai, einem Juden. Das hat er nicht erwartet. Aber wieder, ein purpurner Mantel kommt von einem König. Also sehen wir wieder eine höhere Position. Also nicht jeder kriegt das und nicht jeder kann es geben. Der Stoff war bestimmt auch ganz, ganz teuer. Aber es gibt noch Beispiele für diese Farbe. Jetzt haben wir gute Beispiele gesehen. Aber es gibt noch Beispiele, zum Beispiel in Offenbarung 17, 4. Schlagen wir lieber auf. Offenbarung 17, 4. Und da geht es die Rede um eine Frau, eine Hure. Und diese Hure ist bekleidet mit einem Mantel oder in Purpur. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach. Das ist bestimmt rot, ja? Und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Also hier geht es tatsächlich über Sünde. Und diese Frau, was hier beschrieben wird, ist mit Purpur gekleidet. Dann haben wir noch ein Beispiel in Hesekiel, lesen wir, und jetzt kommen wir zu dieser Farbe, wo ich dann gedacht habe, ist doch eigentlich, diese Farbe ist doch rot. In Hesekiel lesen wir, und da geht es um Juda und Israel und Juda, also zwei Königreiche, und die werden dann mit zwei Namen genannt, aber es geht um Samaria, das ist dann Hauptstadt von Israel, Nordreich, und Jerusalem, das Südreich, also Juda. Und es gibt dann zwei Namen, Ohola, das ist dann Samaria, also das Königreich, und Jerusalem ist dann Oholi, da, Oholiba, das ist dann gemeint Jerusalem. Und dann steht das in Vers 6, gekleidet in blauen Purpur, Statthalter und Befehlshaber lauter anmutigen jungen Männer, Reiter, die auf Rossen daher ritten. Am besten von Vers 5 lesen. Aber Ohola ruhte, obwohl sie mit mir angehörte, und war heftig verliebt in ihre Liebhaber, die Assyrer, die sich ihr nahten, gekleidet in blauen Purpur. Also hier geht es um Nordreich Israel, der verbündet war mit Syrien, Und die haben dann Götzendienst getrieben. Die haben dann gehurt. Und ja, und diese, also Nordreich war in blauen Purpur gekleidet. Wieder ein Zeichen. Und hier lesen wir von Purpur, die eigentlich die Farbe blau war. Ja, und wie Stefan schon gesagt hat, also Purpur, das ist dann diese Farbe zwischen Rot und Blau, Violett. Vielleicht gibt es dann kleinere Abweichungen, vielleicht ist das, geht bei jemandem, geht das dann mehr, bei einem Hersteller geht das mehr in Farbe Rot, bei dem anderen geht das dann mehr ins Blau. Es können auch so sein, bei uns Menschen zum Beispiel, wenn wir auf eine Farbe drauf schauen, dann sagt einer, das ist diese Farbe, und die andere sagt, nee, das ist nicht blau, das ist grün. Ja? Der eine sieht den Ton so, der andere sieht den Ton ein bisschen anders. Da wollen wir nicht streiten. Aber was diese Farbe zeigt, das ist die Farbe, die dann Könige getragen haben. Aber was sehen wir auch, dass diese Farbe Zeichen der Sünde ist. Und hier lesen wir, dass Jesus in diese Farbe, in diesen Purpur angezogen wurde. Jesus, im Kontext lesen wir, Jesus nimmt die Sünde der Welt auf sich. Das werden wir dann weiter betrachten. Er nimmt diese Sünde auf sich, er wird zur Sünde für uns. Diese Krieger, diese Soldaten, die denken sich nichts bei diesem Geschehen, was die tun und was die machen. Hauptsache, die machen ihre Arbeit, die haben Lust, die Zeit vergeht vielleicht schneller. Ich weiß nicht wirklich, an was diese Menschen gedacht haben und an was die denken können bei sowas, ja, wenn die dann sowas machen. Das können wir uns vielleicht alle nicht so vorstellen, aber wir lesen es, sie tun es. Dann wird eine Dornenkrone geflochtet und ihm aufgelegt, auch als Zeichen, dass er König ist. Ja. Und um welche Art der Dornen es geht, wollen wir auch nicht streiten. Es gibt 70 verschiedene Arten von Dornen in Israel. Und jetzt sagen, das ist diese Sorte von Dornen, die dann ganz gefährlich und ganz schlimm ist, kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe ja ein bisschen gelesen, und es gibt ja auch verschiedene Übersetzungen, und da wird Und da werden auch verschiedene Arten von Dornen beschrieben. Ja, es ist dann auch nicht so, dass auch jedes Evangelium oder jedes Buch in der Bibel die gleiche Art von Dornen nennt. Nein, es spielt auch gar keine Rolle, welche Art. Hauptsache, dass dem Jesus wirklich Schmerzen angetan werden. Das war das Ziel von diesen Soldaten. Und die tun es einfach. Ja, der ist doch König. Dann soll er Purpur tragen, dann soll er eine Krone tragen, aber wir haben keine goldene, und Pilatus gibt seine Krone vielleicht nicht raus. Dann machen wir uns eine aus Dornen, und das schmerzt auch ganz doll. Wo sie das alles gemacht haben, dann geht es weiter, und die sagen, und die fangen an, ihn zu begrüßen. Und Jesus wird begrüßt als ein weltlicher König. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Er wird hier von diesen Soldaten als ein weltlicher König dargestellt, wird verspottet, wird ausgelacht, wird geschlagen. Aber Jesus wollte nie ein weltlicher König oder König hier auf dieser Erde jetzt werden. Den Anspruch hat er nicht gestellt. Er hat nicht zu Pilatus nicht gesagt, du, Israel gehört mir und ich will über Israel regieren. Er hat er nicht gesagt. Und Pilatus hat das auch nicht an ihm angesehen. Diese Begrüßung, was diese Soldaten dann sagen, sei gegrüßt, endlich. So wurde der Cäsar begrüßt, sei gegrüßt, Cäsar. Und hier sagen die dann, sei gegrüßt, König der Juden. Auch wieder ein Zeichen vielleicht, dass diese Menschen, die Jesus gequält haben, es waren keine Juden, das waren Heiden im Mehrzahl. Deswegen vielleicht lesen wir, wo Jesus am Kreuz hing und die Vorbeigehenden, bestimmt das waren dann die Juden, und die haben gesagt, in Vers 32 lesen wir, der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Die Juden haben nicht gesagt, König der Juden. Die Juden haben gesagt, König von Israel. Und die haben dem König von Israel erwartet, nicht nur von Juden, über ganzes Reich Israel. Und die Juden haben immer gesagt, König von Israel. Und das lesen wir, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber wir lesen das in Johannes 1, wo Nathan läuft und sagt, ich habe den König von Israel gefunden, kommt, guck das an. Er sagt auch nicht, ich habe den König der Juden gefunden, ja? Er sagt, den König von Israel. Also da sehen wir, dass diese Menschen, die Jesus gequält haben, verspottet haben, jetzt in diesem Bereich, wo er dann ganz alleine war, können wir dann sagen, für sich und Soldaten, da war keiner weiter, das waren Römer. Und die sagen zu ihm, spöttisch, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Hier lesen wir und sehen eigentlich das, was wir als Menschen nicht erfahren möchten, dass wir so ausgelacht werden, dass wir so verspottet werden. Das wollen wir nicht in unserem Leben erleben. Ich denke mal, davor haben wir auch vielleicht ein bisschen Angst. Andreas muss bestimmt zur Arbeit. Und hier wird Jesus verspottet. Und er nimmt das alles auf sich. Er duldet alles, was mit ihm gemacht wird. Und dann lesen wir, und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Die ganze Zeit, wo Jesus dann vor dieser Peinigung noch geschlagen wurde, das wurden bestimmt seine Sachen ausgezogen, wo er dann ausgepeitscht wurde mit dieser Krallenpeitsche. Da wurde bestimmt ihm seine Sachen ausgezogen. Er war dann nackig, dann wurde er in diesen Hof hineingeführt, wurde ausgelacht, dann wurde auf dem nackten Körper dieser Purpurmantel aufgelegt, diese Dornenkrone aufgelegt, und ganze Zeit ist er nackt. Und dann zum Schluss, wo die dann fertig sind, wird er mit dieser Purpurmantel ausgezogen, dann kriegt er wieder seine eigene Kleider an, dann wird er wieder angezogen und dann wird er hinausgeführt und er wird hinausgeführt zur Kreuzigung. Was auf dem Kreuz geschieht, das werden wir nächstes Mal uns betrachten. Jesus wird hinausgeführt, er wird gekreuzigt. Gekreuzigt wurden in Rom nur Sklaven und Fremdlinge, also nicht Römer. Jesus war kein Römer, das war ein Jude. Und Jesus war ein Knecht. Und deswegen wird er rausgeführt. Da können wir auch sehen, dass Jesus nicht von dieser Erde war. Das, was Jesus getan hat, die ganze Zeit, was er jetzt hier erlebt hat, hat er für uns gemacht, an unserer Stelle. Hebräer 13, das wollen wir uns anschauen, lesen wir Hebräer 13, Kapitel 13, Vers 9. Habe ich jetzt mich verschrieben? 13, Hebräer 13, 9. Jesus Christus ist der selbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, dass durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Die haben ein Opferaltar von denen, diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Also Vers 12. Darum hat Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Also auch ein Zeichen, wie die Tiere für die Sünde außerhalb des Lagers geschlachtet wurden, so musste auch Jesus rausgeführt werden. Und deswegen wird er hinausgeführt. außerhalb der Stadt. Und da wird er geschlachtet. Und das tat er für uns. Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen. Das lesen wir in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 22, 24. Eigentlich an dieser Stelle müssen wir sein und nicht Jesus. Aber er tat es für uns. Jesus war ein Fremdling auf dieser Erde. Johannes 18, 36, das Gespräch mit Paulus, und er sagt zu Paulus: Ich bin der König, aber nicht von dieser Welt. Wenn ich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Knechte, meine Soldaten für mich gekämpft. In diesem Gespräch, was jetzt in Markus wir nicht finden, aber in Johannes Evangelium, da sagt Jesus Pilatus: Ich bin ein König, aber nicht hier auf Erden. Und Jesus hat das ertragen, was wir oder ungläubige Menschen erwarten. Jetzt wollen wir wieder zu unserem nicht ersten Punkt, zu unserer Überschrift kommen. Das, was wir verdient haben. Das, was wir verdient haben, nimmt Jesus auf sich. Und er erlebt das, was wir erleben können, aber nicht müssen. Wenn wir Jesus annehmen, dann müssen wir diesen Spott nicht erleben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir genauso leiden werden. Ungläubige Menschen. Dann wollen wir noch eine Seite oder einen Vers uns anschauen in Offenbarung Kapitel 14, Vers 10, Vers 9 und 10. Und da lesen wir: In Offenbarung kommen die ganzen Gerichte über diese Erde, über Sünder. Und dann lesen wir Kapitel 14: Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und das Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Gleiche lesen wir auch hier. Nur an dieser Stelle muss das Jesus ertragen, damit wir davon gerettet werden. Aber wenn wir Jesus nicht annehmen, dann lesen wir in Offenbarung, dann werden die Menschen gequält, gepeinigt mit Feuer und Schwefel vor seinen heiligen Engeln, sind nicht Dämonen, sind Gottes Engel, und vor dem, wem? Christus. Christus wird mit dabei sein, wenn Ungläubigen bestraft werden. Christus wird gegenwärtig sein, auch in der Höhle, auch in der Himmel. Er ist Gott, er ist überall. Wenn wir die Vorstellung haben, dass die Höhle dem Satan gehört, dann irren wir uns. Da ist Gott auch. Nur ein, nicht ein kleiner Unterschied, ein großer Unterschied. Da werden die Menschen keine Barmherzigkeit, keine Güte, keine Gnade, nichts davon erleben, keine Liebe. Da wird nur der Zorn Gottes sein. Und dieser Zorn Gottes ist viel mehr schlimmer als dieser Zorn von diesen Soldaten, die nur Jesus ausgelacht haben. Das ist noch, können wir sagen, harmlos, was die mit Jesus gemacht haben. Das ist schon schlimm. Aber wir können uns nicht vorstellen, was Gott sich ausgedacht hat als Peinigung. Deswegen können wir auch nichts vorstellen, was Gott für Erretteten vorbereitet hat. Können wir uns nicht ausmalen, können wir uns nicht vorstellen. Genauso können wir uns nicht vorstellen, was in der Höhle passieren wird. Aber hier haben wir einen Vorgeschmack. Wollen wir so leben? Also, ja, habe ich schon gesagt, wollen wir so leben? Jesus hat das nur Stunden erlebt. Und wenn uns einer sagt, du wirst genauso sterben wie Jesus, da wird uns schlecht sein. Das wollen wir nicht erleben. Auf gar keinen Fall. Aber wenn wir weiterlesen in Offenbarung, dass die Menschen gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel, und das geht ja noch weiter, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht eine Woche, die dann Menschen auf dem Kreuz hängen könnten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das haben die verdient. Und jeder Mensch, der wirklich diesen Zorn Gottes, diesen Kelch mit Zorn Gottes trinken wird, er wird sagen, genau wie dieser YouTube-Star, was über ihn geschrieben wurde, er hat das verdient. Da wird jeder sagen, wirklich, ich habe das verdient. Mir wurde Chance gegeben. Jesus ist selber für mich auf diese Erde gekommen. Er hat alles ertragen, damit ich leben kann. Ich habe es nicht angenommen. Ich habe das wirklich verdient. Wenn wir Jesus nicht annehmen, dann verdienen wir genau das, was wir hier von Jesus lesen. Wie er verspottet, ausgelacht, verschmäht wurde. Das können wir uns nicht ausmalen, was diese Soldaten, auf was diese Soldaten eigentlich fähig waren, mit Menschen umgehen. So, dass die dann noch am Leben bleiben, dass die noch so viel Kraft haben, wirklich diesen Balken zum Kreuz tragen, zum Stamm tragen. Bei Jesus haben die vielleicht übertrieben. Er hatte nicht mehr die Kraft. Aber das lesen wir dann nächstes Mal. Aber was vielleicht aus diesem Abschnitt wir rausnehmen können, Jesus hat uns davon befreit. Wenn du es nicht annimmst, das andere, was mit dir passiert, dann hast du selber verdient. Und das wirst du auch nicht abstreiten können, wenn du vor dem Gott stehst, vor dem Richter stehst, da wirst du nur sagen, ja, das habe ich verdient. Und das wollen wir heute mitnehmen. Wir brauchen es nicht. Gott hat für uns was Besseres vorbereitet. Ein ewiges Leben. Nicht ewiges Tod, ein ewiges Leben. Er will mit uns ewig regieren. Und Jesus hat alles dafür gemacht. Er hat alles ertragen. Er hat den ganzen Spott und Schmach hat er durchgehalten. Er hat das alles geschmeckt, damit wir es nicht schmecken sollen. Und zum Schluss, das werden wir dann nächstes Mal sehen, was nachher passiert. Es ist das noch nicht das Ende. Jesus hat noch nicht gesagt, es ist vollbracht. Es geht noch weiter. Aber wir sehen schon diesen Vorgeschmack, was wir eigentlich verdient haben und wovor uns Jesus gerettet hat. Und diese Entscheidung können wir heute treffen. Wollen wir mit Gott gehen oder wollen wir gegen Gott gehen? Und das wollen wir heute mitnehmen. Amen. Wollen wir noch aufstehen und zum Schluss beten. Großer und allmächtiger Gott, es ist wirklich wunderbar zu wissen, dass du uns gerettet hast, dass du uns vergeben hast, unsere alle Sünden, unsere Schuld. Und wie wir auch in Markus Evangelium jetzt gelesen haben, Jesus, was du alles erdulden musstest, das hast du freiwillig gemacht, damit wir es nicht erleben brauchen, die ganze Pein mit Feuer und Schwefel vor deinen Engel und vor dem Lamm. Du hast uns davon befreit. Du willst uns ein ewiges Leben geben. Und ich danke dich dafür. Und ich bitte dich auch, dass noch viele Menschen es erkennen, dass die sich zu dir wenden, eine Umkehr machen in ihrem Leben und dich verherrlichen in ihrem Leben, dass die auch gerettet werden, dass viele Menschen noch in ihrem Leben Jesus dich als den Retter und König aller Könige annehmen. Ich bitte dich auch für Familie Achim, dass du sie segnest, wenn sie noch ein paar Tage hier in Deutschland bleiben, dass du diese Familie auch weiterhin führst, auch in Spanien, dass du diese Familie beschützt und bewahrst und dass diese Menschen, diese Familie an dich festhält, dass die dich mehr und mehr erkennen, dass wir als Gemeinde hier in Stendal auch dich mehr und mehr erkennen und unser Leben völlig dir geben, dass du durch uns wirkst, dass du diese guten Werke, was du für uns vorbereitet hast, dass du auch durch uns machen kannst, dass wir uns bereitstellen, dass wir es auch freiwillig tun. Ich danke dich, unser großer und allmächtiger Gott. Amen.